ist das stickig hier drin. Erstmal Fenster aufmachen. Okay, wieder zu. Ich glaube, das war das Fenster zur Uhrzeit. Mein Fehler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Muck, dem AWG-Podcast. Und heute freue ich mich ganz besonders. Es ist wahrscheinlich die schönste Aussicht, die wir je in diesem Podcast haben. Wir sitzen hier nämlich an der Tongrube der Fossiliengrube Twistring. Und mit wir, da begrüße ich gleich mal Martin und Alfred. Moin ihr beiden.
Moin.
Hi. Ihr seid vom Heimat- und Bürgerverein Twistring, richtig?
Ja. Das Fossiliengrubenteam.
Das Fossiliengrubenteam. Ja. Sehr gut, das Fossiliengrubenteam. Und ja, wir haben uns heute hier mal unter dieser kleinen Wetterschutzhütte versammelt. Einfach mal mit einem kleinen Bierzeltgarnitur an die frische Luft gesetzt. Das Wetter, wir haben gerade Glück, die Regenphasen genau ausgelassen und die Lücken in der Wolke gefunden. Und nehmen einfach mal Open Air auf. Ist auch noch nicht passiert. Ist eine wunderschöne Aussicht hier, oder?
Ja. Diese schöne Aussicht wird nicht nur von Fossiliensammlern genossen und immer wieder gerne gesucht, sondern eben auch von sehr vielen Passanten, die hier vorbeikommen und nur eben die Aussicht genießen.
Ja, und ihr habt das ja noch deutlich öfter vor Augen hier. Ihr seid ja hier relativ oft bei der Fossiliengrube. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal in den Part über, wo ihr euch beiden einfach mal vorstellt. Die Vornamen haben wir jetzt ja schon gehört. Was macht ihr hier überhaupt bei der Fossiliengrube?
Also mein Name ist Alfred Meyer. Ich bin der aktuelle erste Vorsitzende des Twistringer Heimat- und Bürgervereins. Und als solcher haben wir vor einigen Jahren beschlossen, dass wir diese ehemalige Tongrube zu einer Fossiliengrube erschließen wollen.
Ja, und mein Name ist Martin Lütjen. Ich gehöre auch dem Vorstand des Heimat- und Bürgervereins an und bin auch aktiv in dem Fossiliengrubenteam. Ich glaube, die Schwerpunkte sind so ein bisschen verteilt. Alfred ist der Manager und Oberorganisator. Und mein Part ist es, mehr neben den Führungen, mich aber auch darum zu kümmern, was findet man hier eigentlich und wie kommt es dazu, dass Twistring als Fossiliengrube so bekannt ist.
Damit kommen wir schon zur ersten Frage. Vielleicht fragen sich das nämlich einige der Zuhörenden. Warum macht die AWG denn jetzt einen Podcast zur Fossiliengrube? Das wissen vielleicht einige auch nicht. Das ist hier Eigentum, die Fläche ist Eigentum der AWG Bassum.
Ja.
Vielleicht könnt ihr da nochmal drauf eingehen, inwiefern hängt das mit der AWG zusammen?
Die AWG hat vor einer Reihe von Jahren diese Tongruben der Ziegelei, der ehemaligen Ziegelei Twistring, gekauft, um dort Ton abzubauen zur Abdichtung ihrer eigenen Müllberge, sag ich mal. Und das ist aber jetzt seit vielen Jahren nicht mehr geschehen, weil wenn überhaupt Ton benötigt wird, so ist uns gesagt worden, dann kann man besser Ton kaufen, als hier selbst abbauen. Mhm. Und das hatte zur Folge, dass seit 1992 diese Grube nicht mehr benutzt wurde, weder zum Tonabbau durch die Ziegelei noch durch den Tonabbau der AWG. Mhm. Und diese Zeit seit 1992 hat dann eben dazu geführt, dass die Grube vollgelaufen ist mit Oberflächenwasser und als Fischgewässer für den hiesigen Angelverein, von Angelverein genutzt wurde.
Ja, ich finde, das ist eine faszinierende Entwicklung dann hin zur Fossiliengrube, weil es kann ja auch nicht jeder behaupten, eine Fossiliengrube direkt vor der Haustür zu haben. Alfred, du hast gerade schon gesagt, wir sind ja hier direkt an der alten Ziegelei in Twistring, für alle, die jetzt auch nicht wissen, wo wir gerade sitzen, geografisch. Wie ist denn diese Entwicklung passiert von der Tongrube zur Fossiliengrube? Das beschließt man ja nicht einfach so.
Da darf ich vielleicht sagen, dass die Fossiliengrube als Tongrube und Fossilienfundort weit in Deutschland bekannt war. Ja. Und zwar während des Tonabbaus sind hier immer Sammler und auch Wissenschaftler gewesen, die die Fauna, die reichhaltige Fauna hier in der Fossiliengrube, in der Tongrube damals gesammelt und untersucht haben. Es gibt sogar wichtige Veröffentlichungen dazu, die allerdings in den 70er, 80er Jahren, als aktiv gesammelt wurde, verfasst worden sind.
Ich hatte das ja auch auf eurer Internetseite, kann man das ja auch schön nachlesen. Die Nordsee hat sich bis Twistring erstreckt, ne?
Ja.
Die Küstenlinie.
Die Küstenlinie,
der
ja.
Der Ur-Nordsee.
Ja, und darum gibt es diese Fossilien hier.
Da wurde tatsächlich vor 15 Millionen Jahren, das muss man sich mal vorstellen, wie viel Menschenalter das sind, mal 4 einfach nehmen, pro 100. Wenn man das sich vorstellt, dann ist klar, vor einer undenklich langen Zeit war hier die Küstenlinie und ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Watt. So etwas wie das Watt heute wird es hier von der Ur-Nordsee gegeben haben. Mhm. Und tote Tiere, Tierreste wurden angeschwemmt, überlagert und als Ton damals abgelagert.
Ja.
Und hier in Twistringen und an der Küstenlinie der ehemaligen Ur-Nordsee sind diese Tonvorkommen erschlossen worden für den Backsteinbau beziehungsweise für das Brennen von roten Backsteinen.
Ja, wenn wir das jetzt mal chronologisch so ein bisschen aufarbeiten, so eine kleine Zeitreise machen durch die Fossiliengrube. Wann fing das denn an, dass ihr beschlossen habt als Verein, wir arbeiten das jetzt um als Fossiliengrube, wir lassen das aufleben. Wir haben gerade schon gehört, hier war alles voller Wasser damals, das ist ja vollgelaufen, das muss ja auch abgepumpt werden. Holt uns da mal ein bisschen ab, wie ist das alles gestartet?
Alfred, fang du mal an.
Die Überlegungen, diese Fossiliengrube wieder zur Fossiliengrube, diese Tongrube zur Fossiliengrube umzubauen oder zu erschließen, die existieren schon knappe 15 Jahre. Wir sind dann im Jahre 2017, haben wir als Vorstand des Heimat- und Bürgervereins mal wieder zusammengesessen und haben überlegt, ob und wenn ja, wie man dieses Schätzchen Tongrube wieder zur Fossiliengrube erschließen kann. Und das war bis zum heutigen Tag ein sehr, sehr langer Weg, weil man musste natürlich zunächst mal mit dem Eigentümer, mit der AWG reden. Und von Seiten der AWG kam sofort, ohne Umschweife, die Zusage, da stehen wir voll dahinter, das tragen wir, das ist eine wunderbare Idee, da machen wir mit. Damit natürlich noch nicht genug. Es mussten Behördengänge gemacht werden. Es wurde mit der unteren Naturschutzbehörde, mit der unteren Wasserbehörde, mit dem Amt für Denkmalschutz geredet werden. Viele, viele, viele Telefonate, noch viel mehr Mails und unzählige Meetings im hiesigen Rathaus, im Kreishaus in Sieke, bei der AWG führten dann endlich dazu, dass wir die Genehmigung bekamen. Und dann ging es darum, die Kosten irgendwann mal zu greifen. Und dann kamen wir als Heimat- und Bürgerverein logischerweise sehr schnell zu der Entscheidung, das können wir gar nicht reißen. Und wir sind dann den Weg gegangen und haben die Politik bzw. die Stadt Twistringen versucht ins Boot zu holen. Nachdem wir vorher, wie gesagt, die Politik tatsächlich schon über unsere Ideen und Vorschläge informiert haben und von allen Seiten tatsächlich Zustimmung bekommen haben, war es dann der Hauptbatzen, die Stadt davon zu überzeugen, sich finanziell mit uns ins Boot zu legen.
Ja.
Aber man muss auch bedenken, dass wir ganz, ganz früh angefangen haben, alle möglichen Beteiligten, die an diesem Projekt direkt oder indirekt beteiligt sind, mit ins Boot zu holen. Zunächst war das der Angelverein, der natürlich, oder Fischereiverein Twistringen, wie es genau heißt, der natürlich ein Angelgewässer verlieren würde. Es war nicht einfach, aber es hat nach Gesprächen dazu geführt, dass selbst nachher bei den Maßnahmen der Fischereiverein wirklich mit Mitgliedern auch mitgeholfen hat. Dann die Nachbarn, die ja auch von dieser Neuerschließung betroffen würden. Und natürlich ist an der Ziegelei selbst, auch in den Ziegeleigebäuden, ja ein Besitzerwechsel erfolgt. Auch die neuen Besitzer mussten mit ins Boot geholt werden. Und man darf nicht vergessen, der MC Kaktus als Motorradverein, der hier auch ein Domizil hat, all diejenigen wurden wirklich ganz früh mit ins Boot geholt und wurden von unseren Ideen über unsere Ideen informiert. Vielleicht, Alfred, sagst du noch mal was zu Gram, ganz kurz.
Ja, diese Uferlinie der Ur-Nordsee, die kam aus Richtung Dänemark hier zu uns. Und in Dänemark, im dortigen Gram, gibt es eine vergleichbare Tongrube, die ein Mitglied unseres Vorstands privat mit seiner Familie im Urlaub dort gefunden hat. Und der hat uns die Ohren voll geschwärmt, was das für eine tolle Sache wäre, Fossilien zu sammeln in Twistringen mit Familie, mit Kindern, mit Schulklassen und auch mit Wissenschaftlern natürlich auch. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir uns tatsächlich mit 3 Mann ins Auto gesetzt haben und sind hochgefahren, haben uns diese Grube dort angesehen, sind toll aufgenommen worden, haben uns alles toll gezeigt. Und auf der Rückfahrt von Gram, da war für uns klar, das müssen wir in Twisting auch machen.
Ja.
Und diese Grube in Gram, die Anlage, war für uns zumindest im Hinterkopf auch immer die Idee, so müssen wir das auch versuchen bei uns zu machen. Es sind hier etwas andere Voraussetzungen als in Gram. Aber die Zeit und die Lage von Gram ist mit der unseren hier vergleichbar. Und wir wussten ja aus der Zeit vor 1992, dass in dieser Grube Schätze von Fossilien liegen. Auch unser Martin ist als Lehrer früher mit seinen Klassen ganz von Sicke hierher gekommen und hat hier Fossilien gesammelt. Wir wussten von vielen Leuten, die ganz viele Fossilien gefunden haben, und einer derjenigen, der das uns auch bestärkt hat, das zu machen, war der ehemalige Bauamtsleiter hier von Twistringen. Der hat hier sehr viel gesammelt und der hat uns dann die Sammlung überlassen, die es in der Fossilienausstellung zu bestaunen gibt.
Ja. Anhand eurer Schilderung, ihr habt ja auch gerade schon erzählt, was das für ein bürokratischer Aufwand ist, wie viele Menschen ihr an einen Tisch geholt habt, wird ja deutlich, was das für ein immenser Aufwand war. Also was wirklich ein Zeitinvest, der nicht selbstverständlich ist. Mit wie vielen Personen habt ihr das damals gemacht? Wart ihr beiden das federführend oder wer hat da noch beigesessen?
Also es waren 4 Leute eigentlich.
Ja, 4 Leute,
es
ja.
Es war der geschäftsführende Vorstand, das sind wir beide, dann Birger Schröder als Schatzmeister und Eddie Raschel als stellvertretender Vorsitzender. Wir 4, ja. Wir haben dieses Projekt, ja, man kann das so sagen, durchgezogen in irgendeiner Form.
Also
wir
4?
4 Leute, ja.
4 ist ja jetzt auch kein immenses Team, riesiges Team, sage ich mal. Also woher kommt eure Passion, dass ihr gesagt habt, das machen wir jetzt, das nehmen wir alles in Kauf und da klemmen wir uns hinter?
Also, dass das so viel Arbeit sein würde, haben wir zu Anfang nicht gedacht.
Ja.
Aber kaum hatten wir das in irgendeiner Form kundgetan, beispielsweise auch über die wissenschaftliche Begleitung der Universität Bremen mit Professor Jens Lehmann, da wurde in Sammlerkreisen plötzlich, in ganz Deutschland sage ich wirklich, wurde klar, hier wird wieder ein Fossilienstandort zugänglich gemacht, ohne große Barrieren, ohne große Zeiteinschränkungen, ohne riesigen Eintritt bezahlen zu müssen. Und man kann auch diese Fossilien mitnehmen.
Mhm.
Dass es sehr kleine Fossilien sind, die hier die Besonderheit darstellen, das steht auf einem anderen Blatt. Aber dieser Zuspruch wirklich, bevor überhaupt die Eröffnung stattfand, war, glaube ich, für uns 4 und in dem gesamten Vorstand die Motivation. Und man darf nicht verkennen, dass wir auch in der Stadt Twistringen zwar Überzeugungsarbeit leisten mussten, aber auch von Seiten der Verwaltung, und da ist Silke Perin zu nennen, da ist auch Bürgermeister und der Projektleiter Herr Hüppe zu nennen, die haben uns alle bestärkt mit ihren Möglichkeiten, dieses Projekt zu unterstützen.
Das Juwel wurde erkannt.
Den Bauhof darf man nicht vergessen.
Ja.
Der Bauhof hat wesentliche Teile, wie beispielsweise den Holzhackschnitzelweg, fertig gemacht. Und das sind Dinge, die uns natürlich dann auch motivieren, auf diesem Weg weiterzumachen.
Ja, jetzt haben wir die bürokratischen Wege erschlossen. Ihr habt das Team hinter euch gehabt. Jetzt konnte es an die Arbeit gehen. Was waren so die ersten Schritte? Also abpumpen, haben wir auch schon gehört jetzt.
Das war der erste Schritt. Das war der erste und allerwichtigste Schritt, der uns zunächst mal vor ganz große Probleme gestellt hat. Denn wir hatten ja einen Kostenrahmen, der war mal irgendwann mal erstellt worden. Wir hatten dann auch, oder die Stadt Twistringen hatte natürlich Fördergeldzusagen bekommen.
Mhm.
Und das waren gesteckte Rahmen, in deren Grenzen wir uns bewegen mussten. Und die allererste Ausschreibung zum Abpumpen der Grube hat uns dann alle von den Hockern gerissen, weil der Preis dafür hätte im Prinzip die gesamte Investitionssumme verschlungen. Und da mussten wir andere Wege suchen. Und dann haben wir auch viel Glück nachher eine Firma gefunden, die auch von dem Projekt begeistert war und die uns dann auch unterstützt hat in der Form, dass sie uns also nicht unbedingt marktgerechte Preise eingeräumt hat und die uns aber auch mit in die Arbeit einbezogen haben. Und die haben dann im Februar 23 sind wir angefangen und haben dann 80 Millionen Liter Wasser aus der Grube abgepumpt. Wobei wir noch sagen müssen, die ursprünglichen Planungen und auch die Zusagen gingen eigentlich dahin, dass wir die Grube ganz leer pumpen. Weil uns von Wissenschaftlern immer wieder, auch heute noch, gesagt wird, ihr müsst tiefer, die richtigen Schätze kommen erst noch.
Okay.
Das scheiterte dann irgendwann daran, dass der Fischereiverein gesagt hat, wir haben noch so viele Fische im Wasser, die kriegen wir gar nicht mehr raus. Und dann ergab sich aber im Laufe des Abpumpens die Situation, dass wir erkennen konnten, wir müssen gar nicht unbedingt ganz runter. Wir können hier auf der bestehenden Berme an das Profil herankommen und wollen das erstmal freilegen zum Buddeln.
Okay.
Im Hinterkopf haben wir immer noch den ganz festen Wunsch, irgendwann die Grube mal leer pumpen zu dürfen, um dann auch an die anderen Schätze zu kommen.
Also man kratzt sprichwörtlich erst an der oberen Schicht hier.
Ja, das ist richtig. Also es sind noch 3,50 Meter bis 4 Meter Wasser in der Grube. Wir haben circa 10 bis 12 Meter abgepumpt. Und insofern kann man im unteren Profilbereich, Alfred spricht von Schätzen, das sind für Fossiliensammler die hier tatsächlich vorkommenden größeren Schnecken und Muscheln.
Ja.
Die also, und jetzt nenne ich mal eine Größe. Die meisten Fossilien bewegen sich in einer Größe von 5 mm bis zu 4 cm. Aber bestimmte Schnecken und Muscheln haben auch eine Größe von 7 cm. Und da wird uns gesagt von den Wissenschaftlern und den aktiven Sammlern, die liegen weiter unten.
Ja.
Und motiviert hat uns auch, dass tatsächlich in den Heimat- und Bürgerverein sofort aktive Sammler eingetreten sind und gesagt haben, wenn irgendwelche Arbeiten zu machen sind, wir kommen aus Extertal, wir kommen aus Petershagen hierher und unterstützen den Verein. Einer kommt häufig auch aus Kassel.
Ja, diese überregionale Bekanntheit, die hat mich auch sehr überrascht. Also gar nicht, dass ich sie nicht zugetraut hätte, aber wie sehr dieses Thema Fossilien auch über Twistring, also über diese lokale Bekanntheit hinaus, denn die Leute ergreift. Wir haben uns ja auch schon vorher mal getroffen für andere Termine. Da hattet ihr auch unter anderem von Japanern gesprochen, die hergekommen sind. Ne? Martin, du warst das, glaube ich.
Ja, das war so eine Besonderheit, nicht? An einem regnerischen Tag, Tag des Geotops, kaum Besucher da. Wenn es regnet, ist es wirklich schwierig, Fossilien zu sammeln. Mhm. Da ist es schon 16 Uhr. Ich wollte eigentlich die Tür schon schließen. Da steckt jemand mit asiatischem Profil seinen Kopf um die Ecke, stellt sich vor und sagt, ich bin vor 3 Tagen aus Nagasaki gekommen und war dort an der Universität, habe dort gelesen, dass in der Nähe von Bremen es Fossilien gibt und ich studiere marine Geologie und ich möchte doch Fossilien sammeln. Er war nicht davon abzuhalten. Im strömenden Regen ist er über dieses Profil gekrochen, das dann ja rutschig ist, und hat Fossilien gesammelt. Ich habe ihn nachher dann zum Bahnhof gefahren. Er ist tatsächlich jetzt für ein Auslandssemester an der Universität Bremen.
Ja.
Aber interessanter aus der Vergangenheit ist tatsächlich auch die Aktivität der Universität Leiden. Die sind jedes Jahr mit ihrem Professor Ari Jansen hier nach Twistring gekommen. Für eine Woche haben eine Feldarbeit hier in der Fossiliengrube gemacht. Und die wichtigste Veröffentlichung neben einer anderen ist tatsächlich die von 1972, wo speziell über die über 180 verschiedenen Schneckenarten hier genau eine Übersicht erstellt wird.
Ja, Schneckenarten, da können wir vielleicht auch nochmal drauf kommen. Es gibt ja eine ganz besondere Schnecke, die hier gefunden wurde und sogar den Namen Hinia twistringensis, habe ich es richtig ausgesprochen, erhalten hat, als mit Bezug auf den Fundort. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Auszeichnung, sage ich mal. Vielleicht könnt ihr da nochmal drüber sprechen. Was habt ihr da gedacht? Die hat ja auch nicht die übliche Größe, um jetzt schon mal ein bisschen was zu teasern, was ich auch sehr bemerkenswert finde.
Ja, die ist nur 5 mm groß. Aber tatsächlich ist es so, dass der Ari Jansen aus den Niederlanden der erste war, der diese Schnecke überhaupt entdeckt hat in den sogenannten Twistringer Schichten. Das heißt also hier in Twistringen. Und dann auch den Artnamen Twistringensis gegeben hat. Und tatsächlich sprechen wir immer bei Führungen davon, wie alt ist die älteste Einwohnerin von Twistringen? Naja, wie alt wird die gewesen sein? 100, 103, vielleicht 104 Jahre? Dann sagen wir ganz locker, nein, die älteste Einwohnerin von Twistringen ist 15 Millionen Jahre alt aus dem Miozän. Und das ist die Hinia Twistringensis. Ich muss konkreterweise dazu sagen, dass sie seit einigen Jahren in dem Gattungsnamen umgeändert worden ist. Da heißt sie Tritia Twistringensis. Aber für uns Twistringer bleibt es die Hinia Twistringensis.
Okay. Ja, das ist ja, du hast gerade gesagt, Martin, 5 Millimeter groß, die muss man erstmal finden. Ne? Ja. Also, dass du die nicht mit ausspülst mit dem Sieb, ist ja auch schon ein Wunder.
Ja.
Von daher ist ja perfekt. Alfred, vielleicht an. Ja,
du wolltest kurz. Der Vorteil war natürlich, dass sie dieser Herr Professor Jansen gefunden hat. Der hat die natürlich auch dann auch bestimmt.
Ja.
Denn Schnecken und Muscheln finden ist eines. Die zuzuordnen ist die andere Geschichte. Und der hat das Teil bestimmt und hat festgestellt, so eine Muschel ist hier noch niemals gefunden worden.
Ja.
Hier zuerst in Twistringen und daher die Zuordnung zu dem Namen.
Ja. Und Alfred, man kann ja nicht nur sich hier über das Thema informieren, direkt vor Ort, sondern im Strohmuseum in Twistringen habt ihr ja auch nochmal eine kleine Ausstellung, so ein extra Part eingerichtet, wo es dann auch nochmal um das Thema geht. Magst du da nochmal drauf eingehen?
Ja, gerne. Das war, bevor die Fossiliengrube wieder in unsere Köpfe gekommen ist. Der Herr Böhme, das war der Bauamtsleiter von Twistringen bis 1900 und?
Ich weiß es gar nicht ganz genau.
Irgendwann in den 70ern. Der hat hier in dieser Grube mit mehreren Leuten immer wieder gebuddelt, gesucht und gesucht und hat über 6.000...
Entschuldigung, er alleine hat tatsächlich und dann mit den Holländern
zusammen. Dann zusammen, ja.
Ja.
Haben die jeweils über 6.000 Fossilien gesammelt und auch bestimmt. Und dann hat er eine Sammlung erstellt. Und aus dieser Sammlung, weil er dann pensioniert wurde und aus Twistringen weggezogen ist, wollte er diese Fossiliensammlung, seine Fossiliensammlung, gerne hier in Twistringen lassen und hat die dem Heimat- und Bürgerverein überlassen, mit der Bedingung, pfleglich zu behandeln, A und B, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Mhm.
Und das hat der Heimat- und Bürgerverein damals zum Anlass genommen und hat im Museum der Strohverarbeitung oben einen Raum geschaffen, wo tatsächlich diese Ausstellung, diese Dauerausstellung gezeigt ist und während der Öffnungszeiten für jedermann zugänglich ist.
Ja.
Das war uns auch sehr, sehr wichtig, denn die Möglichkeiten, das hier zu tun, weit ab vom Museum, aber dicht an der Fossiliengrube, diese Möglichkeit, die haben wir einfach noch nicht und ob wir die jemals bekommen können, wissen wir nicht. Und wir wollten natürlich auch die Möglichkeit schaffen, als Synergieeffekt die Verbindung indirekt zwischen Fossiliengrube und Strohmuseum herstellen zu lassen. Mhm. Denn beide Einrichtungen, um diesen einen Satz eben einflechten zu dürfen, beide Einrichtungen sind für Twistringen Alleinstellungsmerkmale, die unsere Stadt weit, weit, weit über unsere Grenzen und über Niedersachsen hinaus bekannt gemacht hat. Die Fossiliengrube ist nicht nur in Deutschland, die kennt man auch in Holland, Belgien und in Dänemark.
Ja.
Und das Strohmuseum ist in seiner Art einzigartig in Deutschland.
Ja.
Aber diese Verbindung wollten wir gerne aufrechterhalten, aus der Not heraus, weil wir es eben nicht konnten. Aber diese Fossilienausstellung im Museum der Strohverarbeitung, die kann man während der Öffnungszeiten auch kostenlos besichtigen. Und dort sind nicht nur Schränke und Schatullen und Muscheln aus und Schnecken ausgestellt, sondern es gibt dort auch die Möglichkeit, sich an Videowänden zu informieren und auch am Computer mit Mikroskop bestimmte Arten zu bestimmen, was immer wieder sehr, sehr gerne angenommen wird, speziell von Kindern natürlich.
Ja, das finde ich persönlich aber auch immer ganz schön, wenn man so ein interaktives Element hat, ne? Nicht nur von Tafel zu Tafel, sondern dass man auch selbst ein bisschen mit einbezogen wird und einen kleinen selbst ein bisschen archäologisch aktiv werden kann, sage ich mal.
Ja.
Ja, ihr habt da wirklich eine ganz, ganz tolle Brücke geschaffen, auch von der Grube zum Strohmuseum. Ein super tolles Projekt. Ihr habt gerade schon gesagt, überregional bekannt, über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr jetzt auch belohnt werdet mit diesem guten Ruf, mit dem Ansehen? Das ist ja eine super Entschädigung für den ganzen Aufwand vorab, oder?
Also der Super-GAU schwebte ja über uns. Wir eröffnen eine Fossiliengrube, sie ist fertig,
ja,
und nach der Eröffnung kommt keiner mehr.
Ja.
Weil keiner Interesse an Fossilien hat. Und genau das Gegenteil war der Fall. Wir haben pro Jahr um die 3000 Besucher gehabt im letzten Jahr, im vorletzten Jahr. Und das trägt uns natürlich weiter und schafft auch neue Ideen. Auch wie wir zum Beispiel Gruppen, wenn wir die führen, wie wir die in die Geologie Norddeutschlands ins Fossiliensammeln einführen.
Hm.
Daher heißen wir ja auch Fenster zur Urgeschichte Nordwestdeutschland. Und wichtig dabei ist auch, dass wir, das war schon sehr früh angedacht, eine sogenannte Werkbox geschaffen haben für Gruppen, wo man sich versammeln kann, wo erste Informationen verteilt werden, wo die Gruppen dann auch Grabe und Sammelmaterial und Siebe bekommen. Und man dann einführen kann hier in die Urgeschichte Nordwestdeutschlands. Das ist so etwas, was uns auch immer weiterträgt, weil es da immer neue Ideen gibt, auch von Besuchern selbst.
Mhm.
Beispielsweise, Alfreds Idee war es auch immer, der sagte, diese kleine Hinia twistringensis, die kann man ja überhaupt nicht richtig sehen. Wie sieht die eigentlich richtig aus? Deshalb haben wir beispielsweise in der Werkbox ein elektronisches, kleines, digitales Mikroskop, nicht elektronisches, ein digitales Mikroskop angeschafft. Das ist so ein Materialmikroskop, mit dem man wunderbar die kleinen, filigranen Strukturen von dieser Schnecke erkennen kann. Aber es kam dann immer die Idee, das ist aber ja gar nicht richtig zu erkennen und anzufassen. Und da kam dann tatsächlich das ins Spiel, was heute nur Universitäten leisten können oder, ich sag mal, gut ausgerüstete Labore leisten können. Nämlich von der Hinia twistringensis wurde ein CT-Computerbild erstellt, das die Möglichkeit schafft, dieses schöne Ding auch vergrößert darzustellen in einem 3D-Druck.
Ja, die haben wir tatsächlich ja schon mal gesehen. Ist dann so handflächengroß ungefähr.
Ja.
Da kann man natürlich deutlich mehr drauf erkennen und sich auch ein Bild von der Struktur machen, von der Muschelbeschaffenheit. Das ist natürlich super, dass das technisch heutzutage möglich ist, ne? Gerade bei so 5 mm großen Originalen.
Ja.
Mit Blick auf die Zeit und mit Blick in den Himmel vor allem. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir sind draußen. Es zieht sich jetzt hier langsam wieder zu. Wir wollen unser Glück nicht überstrapazieren. Zwei Sachen würden mich noch interessieren. Die eine ist, das Wort Super-GAU fiel gerade schon bei dir, Martin. Diese Gedanken, oh Mensch, was ist, wenn jetzt keiner kommt? Wenn wir uns die ganze Arbeit machen und keinen interessiert? Oder Alfred, du hast gesagt, dass das Abpumpen nachher ja, also am Anfang ja teurer war als eigentlich eingeplant. Ihr habt vielleicht auch noch mehrere Rückschläge erlebt in der Zeit. Wie seid ihr damit zurechtgekommen? Wie habt ihr euch immer wieder motiviert? Weil ihr auch gar nicht wusstet, ist es wirklich diesen ganzen Invest wert, diesen zeitlichen und nervlichen?
Ich glaube, Martin, wir können sagen, eigentlich haben wir uns selbst auch in die Sache hineingesteigert. Wir haben unsere Begeisterung, die wir aus Gram mitgenommen haben, die wurde immer wieder neu entfacht. Und je mehr Leute wir überzeugen konnten, mitzumachen, wir waren heilfroh, die Stadt im Boot zu haben. Und wir stellen jetzt ja auch fest, dass die Stadt Twistring und alle Verantwortlichen bestätigen, dass das Ganze eine Erfolgsgeschichte geworden ist. Alle diese Aussagen, die 3000 Besucherinnen und Besucher im Jahr, wir sind jetzt schon wieder bei 1100, die anstetig steigende Zahl von Gruppen, die hier Führung mitmachen. Das ist für uns Motivation, aber es macht uns auch, ich glaube, man kann sagen, es macht uns auch stolz. Das, was wir geschaffen haben, und wir freuen uns darüber, dass das so angenommen wird.
Komm, sprechen wir es an. Jetzt fängt es an zu pleistern.
Yes.
Ich weiß nicht, wie gut das für die Aufnahme ist. Ich versuche trotzdem nochmal meine letzte Frage unterzubringen. Jetzt ist es eröffnet worden. Ihr hattet die Besucher. Was war so das Größte? Vielleicht auch sprichwörtlich größte, aber vielleicht auch wertvollste, was ihr bis jetzt bei den Ausgraben gefunden habt, neben der Hinia natürlich.
Ich kann sagen, dass es 5 Objekte gibt, die also wirklich für die wissenschaftliche Begutachtung an Professor Jansen an die Universität Bremen gegangen sind. Und es gibt einen Haizahn, jetzt regnet es, einen Haizahn.
Warten wir eben den Schauer vielleicht ab. So, das sind die Live-Bedingungen, ne?
Das sind die Live-Bedingungen, ja.
Also ein Heizahn, vielleicht gehen wir nochmal kurz näher an die Mikros ran.
Ja.
Ein Heizahn hast du gesagt, das war so das Größte?
Ja, also es sind bisher tatsächlich 5 Haizähne gefunden worden, das muss man sagen. Und ein recht kleiner Haizahn, der ist bisher nie für diese Twistlinger Schichten für das Miozän entdeckt worden. Den hat ein Herr Gille aus Kassel tatsächlich entdeckt hier.
Wahnsinn.
Und auch veröffentlicht. Und was vielleicht noch wichtig ist, heute mit den technischen Mitteln, nicht nur Podcasts, sondern auch YouTube-Videos, Herr Kratsch, der als Schüler und junger Mann hier in der Fossiliengrube Fossilien gesammelt hat, der hat ein Video erstellt über das Sammeln und über die Umgebung dessen, was man hier in der Fossiliengrube so finden kann.
Okay, das können wir
beispielsweise auch seine kleine Sammlung liegt auch in der Werkbox.
Ja.
Die hat er uns auch zur Verfügung gestellt.
Okay, dann werden wir das Video nochmal verlinken sonst in der Folgenbeschreibung. Guckt da gerne nochmal rein, wenn ihr da weitere Infos möchtet. Jetzt hat sich der Regen gerade wieder ein bisschen gelegt oder beruhigt. Aber wie gesagt, mit Blick auf die Zeit, ich könnte jetzt noch dutzende Fragen stellen. Ich glaube, das war erstmal ein super Einblick. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns hier begrüßt habt in der Fossiliengrube, dass wir das hier aufnehmen konnten. Und für alle, die jetzt zugehört haben und heiß geworden sind vielleicht auf einen Besuch, könnt ihr nochmal sagen, Öffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr kann man täglich vorbeikommen?
Täglich von 8 bis 18 Uhr, von März bis Ende Oktober kann man hier vorbeikommen bei kostenlosem Eintritt.
Okay, sehr gut.
Aber Spendenkästen hängen am Ausgang.
Spenden gerne, gerne gesehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das Geld ist ja auch super investiert dann in euch. Die Spenden sind angebracht. Ihr leistet eine super Arbeit und jeder kann sich das auch, kann sich da selbst ein Bild von machen, der hier einmal vorbeikommt und sich das anschaut. Also die Hingabe wird bei jedem Zentimeter deutlich, die hier reinsteckt. Und für alle, die noch zuhören, wir planen auch eine kleine Kooperation, schon mal zum Anteasen. Da behaltet mal die Berichterstattung in der Zeitung im Blick und auch die Kanäle von der Stadt Twistring und von uns, von der AWG Bassum. Vielen Dank nochmal. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Gebt gerne auch Rückmeldung dort draußen, ob ihr weiter über das Thema Informationen wünscht. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen. Da hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Wie gesagt, einige Fragen sind noch offen. Hm. Und erstmal draußen an alle sauber bleiben und bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.